Jesus Christus geboren ist, in diese Welt gekommen ist, als Sohn Gottes erwachsen geworden ist, für dich und für jeden anderen dieser Welt ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, um die Welt zu retten. Willst du das erzählen? Jetzt versuche ich, einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem, was so in den letzten Wochen passiert ist hier, was wir gemacht haben. Weil es deshalb wichtig ist, weil wir ja das vorhaben am kommenden Mittwoch. Klar, wir haben Weihnachtsgottesdienst, super. Machen wir alle Jahre. Ich weiß nicht, wie es dir so geht und ich will mal schon ein bisschen vorgreifen auf das, was ich mit den Leuten, wer weiß, wie ich so mich auf Predigten vorbereite, der versteht mich und kann das nachvollziehen, dass ich gar nicht in der Lage bin, heute nicht auch schon was zu erzählen, was ich am Mittwoch erzählen will. Weil ich das gar nicht auseinanderbringe, immer so, was in meinem Kopf passiert. Und ich spreche ja mit euch, das, was in meinem Kopf, in meinem Herzen, was gerade so in mir drin ist. Vielleicht sogar in meinen Nieren, aber da komme ich später noch zu. Ehrlich, Leute, was wird das am Mittwoch? Alle Jahre wieder. Da ist doch ein Jahr geht rum, ja, und da sind ja Leute, die kommen nur zum Weihnachtsgottesdienst und sind dazwischen nicht da. Es gibt Leute, die überwinden so einen Zustand, ne, die sind dann plötzlich dann doch da, die machen das auch jahrelang, kommen zum Weihnachtsgottesdienst und plötzlich kommen sie auch zum normalen Gottesdienst und sind dann da. Aber es gibt Leute, die kommen immer nur da. Und das Jahr ist rum wie weggeknipst. Jetzt die Tage, das ist ja so ein Phänomen des Alterns, ne? Dass man das so wahrnimmt, dass die Zeit immer schneller vergeht. Habe jetzt aber gelesen, dass das wohl nicht nur so inzwischen gesagt wird von alternden Leuten, sondern auch von ganz jungen Leuten. Und das liegt einfach auch an der Nutzung der neuen Medien. Auch junge Leute sagen jetzt, oh, die Zeit geht so schnell rum, so ein Jahr ist so schnell rum. Und es soll wohl auch das, man schiebt ja alles so auf die sozialen Netzwerke, auf die neuen Medien, aber auch das soll daran liegen. Irgendwie nehmen wir Menschen das so wahr, dass die Zeit knipst so weg. Und dann feiern wir hier Weihnachtsgottesdienst und ich frage mich ernsthaft, ist das nicht komplett zwecklos, was wir da tun? Also ich hatte einen echten Konflikt, als wir so vor gut 20 Jahren angefangen haben, Weihnachtsgottesdienste zu machen. Es war noch in der Gemeinde an der Kreuzweger Straße. Ich dachte, das ist doch zwecklos. Oder es ist sinnlos. Oder beides. Oder kann etwas zwecklos sein und trotzdem nicht sinnlos? Kann etwas völlig Zweckloses sinnhaft sein, sinnvoll sein? Oder umgedreht, kann etwas, was einen echten Zweck hat, total sinnlos sein? Ich bespreche das heute mit euch, weil ich das am Mittwoch mit den Leuten besprechen will, die da kommen. Ich glaube, dass das, was wir da tun, zwecklos ist. Es sollte zwecklos sein, was wir da tun am Mittwoch. Aber es ist hoffentlich nicht sinnlos. Warum geht das? Und ich will das mal direkt mit euch jetzt auflösen, wie ich es am Mittwoch nicht auflösen kann. Aber mit euch, die hier sitzt, ihr versteht das. Es ist ganz einfach zu erklären. Es ist auch bei dir in deinem Leben völlig zwecklos, zu versuchen, sinnlos zu leben. Es ist zwecklos. Der Versuch, sinnlos zu leben, ist völlig zwecklos. Aber es immer wieder zu versuchen, ist ganz und gar nicht sinnlos. Verstehst du? Es muss nicht alles, was sinnvoll ist, auch einem Zweck dienen. Nur wie bekommen wir Sinn in den Mittwoch, in einen Heiligabend-Gottesdienst? Und da möchte ich mit dir nochmal zurückgehen in die vergangene Woche. Da haben wir darüber nachgedacht, was Treue in Bezug auf die Dinge tut, die in unserem Leben wahr werden. Ich habe mich da ja bezogen auf dieses Zitat von Hannah Arendt, dass nur die Dinge in unserem Leben wirklich wahr sind und wahrhaftig werden, denen wir auch treu geblieben sind. Ich wirklich, und das ist nicht kokettiert, ich erwarte null, dass du dir in der Woche Gedanken machst, was ich dir hier an einem Samstag in der Predigt erzähle. Brauchst du nicht. Aber ich will trotzdem fragen, weil wenn, dann wäre es ja nicht schlecht, verstehst du, so meine ich das so ganz ernsthaft, uneitel. Es wäre ja gut, wenn wir nachdenken würden über die Dinge, die wir hier besprechen. Und wenn die dann eine Auswirkung hätten auf das, was wir im Leben tun. Ich weiß nicht, hast du dich die Woche mal gefragt, was das für dich und dein Leben bedeuten würde, wenn es so wäre, dass die Dinge, die in dir entstehen durch Treue, dass das die Wahrheit deines Lebens ist? Das ist ja erstmal ein völlig philosophischer Gedanke. Der ist ja im ersten Moment auch ein bisschen schwierig zu beantworten, weil was wir Menschen gelernt haben über die letzten Jahrhunderte, ist ja, dass Wahrheit etwas angeblich ganz Objektives ist, was in unserem Kopf mit unserem Verstand und dem, was vielleicht dadurch ausgedrückt wird, in Verbindung zu bringen ist. So denken wir ja, so leben wir ja. Und es wird uns ja auch so gesagt, dass das so richtig wäre. Also wäre ja Wahrheit irgendwie was in irgendeiner Form Objektives. Und das ist ja nicht das, was wir dann sagen, wenn wir das glauben, was Hannah Arendt sagt, dass die Wahrheit in unserem Leben das ist, was in uns entsteht. Was in dir ist. Verstehst du? Das ist nichts, was von außen kommt, sondern was in dir sich entwickelt. Und weil das so philosophisch ist, habe ich mir gedacht, ich will versuchen, mit euch das nochmal praktisch zu machen. Und deshalb habe ich den Zusammenhang hergestellt mit dem Weihnachtsgottesdienst. Weil das wichtig ist, weil wenn die Menschen hierher kommen sollen und aus dem Weihnachtsgottesdienst was mitnehmen sollen, von dem, was wir glauben, dass es die Wahrheit ist, wie sollen wir das vermitteln? Wie soll das bei den Menschen ankommen, die da kommen? Durch das, was wir sagen, durch das, was in der Predigt vielleicht dann vermittelt wird und dann bemüht sich der da vorne steht und versucht, etwas Schlaues zu sagen, dass jeder, der da kommt, ob Atheist, ob Christ oder irgendwas dazwischen, sagen kann, ja, da kann ich was mitnehmen, das war in Ordnung, ich komme nächstes Jahr wieder. Ist es das? Oder wünschen wir uns von ganzem Herzen, wünschst du dir von ganzem Herzen, dass die hier reinkommen, wenn sie rausgehen, andere Menschen sind? Und wenn es nur ein Tick ist, dass sie nicht als die gleichen nach Hause gehen, als sie auch gekommen sind? Wünschst du dir das? Ja, wenn du jemanden mitbringst, der dir nahesteht, bestimmt, oder? Oder wenn du Jesus so sehr liebst, dass du es von den Bergen rufen wolltest, hört alle zu, ich liebe Jesus und das ist die Wahrheit. Aber diese Wahrheit wird nicht intellektuell vermittelbar sein. Wenn Gott sagt, die Wahrheit ist in euch, wir haben ja letzte Woche den Text, ich erinnere euch nochmal. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft mein Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also nochmal, wie viel da in dem Text ist, das ist ja, eigentlich brauchst du da Monate, um das zu begreifen, meiner Meinung nach. Wenn wir das wirklich für unser Leben begreifen wollen, brauchen wir da Monate. Das ist nicht mal eben so zu machen. Wenn wir wirklich verstehen, dass die Freiheit am Ende steht, Freiheit, echte Freiheit, dass die was mit der Treue am Beginn zu tun hat und dazwischen eben die Wahrheit liegt, was das auch immer ist. Dann hat ja Wahrheit was mit dir und mit mir zu tun. Und zwar mit dem, was wirklich ernsthaft in dir ist. Also wenn die Menschen die Wahrheit hier erleben sollen, dann hat das was nicht mit dem zu tun, was wir in den Liedern singen. Dann hat das nichts mit irgendwelchen coolen Überzeugungen zu tun oder Ideen, die man haben kann, um vielleicht bei jemandem einen Klick im Hinterkopf zu machen, sondern die Wahrheit begegnet den Menschen, wenn sie in dir ist. Immer noch jetzt viel zu philosophisch, oder? Vielleicht hast du das noch, hat dich das letzte Woche überzeugt oder überzeugt dich jetzt auch ganz schnell so dieser tolle Gedanke von dieser Hannah Arendt und du kannst ihn wirklich annehmen für dich in deinem Leben, dass du sagst, naja, okay, es fängt vielleicht echt mit meiner Treue an zu den Dingen, die ich wirklich glaube. Und das hat nichts mit Christentum zu tun, erstmal. Dafür musst du nicht Christ sein und an Gott glauben. Dafür musst du nicht an die Dinge glauben, die in der Bibel stehen. Warum machen wir den Transfer zu Gott und sagen, okay, komm, wir bleiben nicht dastehen. Ich will euch ein krasses Beispiel nennen, was mir diese Woche, ich habe dem Leidwesen meiner Frau, gucke ich gern so Berichte. Und jetzt gibt es ja ganz neu in Farbe so über das Dritte Reich und was danach und wie das so war. Und so. Ich versuche mich immer in die Zeit hineinzuversetzen. Irgendwie finde ich das toll. Fabienne ist aber entsetzt. Ja, die hatte zu viel in der Schule mit der Nazi-Zeit. Die kann das alles nicht mehr sehen. Aber da ist mir uns begegnet, dass Adolf Hitler, als er sich das Leben genommen hat, hat ja sozusagen sein Amt noch vererbt an den General Dönitz. Ja. Auch so ein überzeugter Nazi, der wurde dann sozusagen noch in den allerletzten Tagen des Krieges, Hitler war dann schon tot, sozusagen noch der neue Führer. Und der schrieb dann und äußerte sich, also er schrieb sich, sondern geäußert und es niedergeschrieben, ist festgehalten, in seiner totalen Verblendung noch, so komplett, was für eine Ehre das ist, jetzt das deutsche Volk zum Sieg zu führen und dann. Deutschland war schon kaputt gebombt, da war gar nichts mehr. Aber das war seine innere Wahrheit. Und das ist jetzt mal kurz, ganz kurz was Positives daran. Ja? Das war seine innere Wahrheit, der er treu geblieben ist bis zum Schluss. Und für ihn war das komplett wahr. Das Problem ist nur, dass das dann ein paar Tage später auf der Müllhalde der Geschichte gelandet ist. Aber daran sehen wir, dass da was anscheinend dran ist. Ja? Es war eine Wahrheit in dem Moment. Und da sagen wir, okay, wir glauben an diesen Gott, weil er sich offenbart, nicht über 10 lächerliche Jahre, wie damals, waren ja nicht mal 2 Jahrzehnte, also 10 paar, was man auch immer dann da wirklich dazu zählen will, als Zeit der Wahrheit von diesem tausendjährigen Reich, von diesen lächerlichen Figuren, diesen Witzbolden, weil sie sich gelöst haben von dem, was seit Jahrtausenden wahr ist. Und wahr bleibt und immer wieder wahr ist. Da dieses Wort Gottes ist, was steht und besteht. Und Gott sagt, wenn du dem treu bleibst, dann werden die Dinge in dir wahr. Und dann frage ich dich nochmal, und wir drehen die Mühle, ich weiß. Wie wahr ist es in dir? So wahr, dass es dir, wie wir es vorhin gesungen haben, Frieden gibt? Lebst du in dem Frieden der inneren Wahrheit? Und diese Hannah Arendt hat noch was ganz Interessantes dazu gesagt, was man wissen muss, um zu verstehen, wie sie das meint. Die sagte nämlich, dass wenn du aufhörst, in dir diese Frage zu stellen, woran glaube ich und kann ich daran noch glauben, dass du dich dann der Lüge öffnest, wenn du aufhörst, diesen Diskurs innerlich zu führen. Was wir Christen ja manchmal wünschen, dass wir so in diesen High-End, in diesen Steady-Q-Status kommen, so wie beim Joggen, dass wir irgendwie, wie man das so von Marathonläufern, ne, dass man einfach unterwegs ist und dann läuft das alles von ganz alleine. Das ist der Anfang der Lüge. Wenn du dich von deinen inneren Werten insofern trennst, dass du sie nicht mehr ständig hinterfragst und fragst, wo bin ich denn, wo stehe ich denn gerade, was mache ich denn? Und dann wieder kurz der Link zum Weihnachtsgottesdienst. Und das merken die Menschen, wenn sie mit dir sprechen. Verstehst du? Es wird ja nie einer kommen und wird sagen, boah, was die sagt, das ist immer so schlau, das ist die Wahrheit. Das wird nicht passieren. Was passieren kann, ist, dass die Menschen vor dir stehen und fühlen, in der oder in dem ist die Wahrheit. Und das gibt es manchmal in der einfachsten Form. Diese Woche habe ich mit einem Mitarbeiter von mir gesprochen, da ist nicht viel mit Kirche. Die Frau von ihm hat gar nichts mit Glauben zu tun, so komplett weg und eher so, naja, irgendwie aus der Prägung der Eltern, Großeltern, weil die Eltern aus Polen kommen. Und dann geht der Junge, weil es nicht anders ging und sich das so entwickelt hat, geht der Kleine in den Religionsunterricht in der Schule. Und dann war jetzt am Mittwoch da im Rahmen des Unterrichts war Gottesdienst, Weihnachtsgottesdienst haben die gemacht. Und dann wurden die Eltern extra angewiesen, mit ihren Kindern darüber zu sprechen. Das war dann freiwillig, die hätten gar nicht hingehen müssen. Es war freiwillig, in Köln wurde gefragt, okay, du musst da nicht hingehen, nur wenn du das willst. Dann hat er seinen Sohn gefragt, ja, willst du denn dahin, hättest frei. Willst du da hingehen zu dem Gottesdienst? Da sagt ihm der Junge, wieso fragst du? Ich bin Christ, ich glaube an Gott. Ich glaube daran, was da passiert. Natürlich gehe ich dahin. Und er sagt, er war erschrocken. Und er sagt, ich kann es nicht beschreiben, was ich gefühlt habe, aber es war wie eine innere Begeisterung darüber. Obwohl er überhaupt nicht die Absicht hatte, seinem Sohn den christlichen Glauben zu vermitteln, konfessionsloser Religion zu vermitteln. Und dann sagt ihm der Kurze, ich glaube daran. Weißt du, das ist genau das. Da gibt es einen Autor, Raphael M. Bonelli heißt er, ein Neurowissenschaftler aus Wien, sensationelle Bücher geschrieben, unter anderem Die Wahrheit des Herzens, hat er geschrieben. Und der sagt, irgendwie haben wir Menschen, wir denken so mit unserem Kopf, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, ja, das machen wir so mit den Gedanken und dann haben wir so im Bauch unsere Gefühle. Ja? Und dann handeln wir mal aus dem Bauch heraus und dann sind das so unsere Gefühle. Ja. Oder eben so ganz mit dem Verstand. Er sagt, wir haben verlernt, und das ist anscheinend bei Kindern oft noch da, mit unserem Herzen zu denken. Der ist Neurowissenschaftler, also der schreibt nicht einfach nur mal sowas Heiliges, der glaubt, dass wir Menschen eigentlich sehr viel mit dem Herzen denken sollten und auch können, es aber nicht tun. Wir arbeiten oft so mit dem, aus dem Gefühl heraus, und das unterscheidet er bewusst, so die Angst und der Ärger, Aggression und solche Dinge, die leiten uns dann manchmal Lust. Aber das sind Gefühle. Und manchmal haben wir so einen Verstand und dann sind wir so ganz sachlich und wir haben verlernt, aus dem Herzen heraus zu leben und zu denken. Dabei ist es das, was Gott sagt in seinem Wort. Und ich habe hier gefühlt 50 Bibeltexte, die ich euch jetzt vorlesen könnte, ja, wo das genau drinsteht. Wo Gott sagt, wie ist das Herz? Mehr als alles. Und unheilbar ist es, steht in Jeremia, 2. Jeremia, in Jeremia 17, Entschuldigung, nicht 2. Jeremia, Jeremia 17. Unheilbar ist das Herz. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem zu geben nach seinem Wandel. Also Gott gibt dir Wahrheit, was wir gesagt haben. Weil worum geht es, was Gott gibt? Da geht es ja nicht darum, ob er dich belohnt mit Reichtümern oder sowas, sondern da geht es darum, was Gott dir geben will. Gott sagt, ich will dir, haben wir den Ausgangstext, ja, aus dem Johannes, ich gebe dir meine Wahrheit. Ja, und Gott, ich gebe dir so viel Wahrheit, so wie du das, weil er dich erforscht in deinem Herzen und in deinen Nieren. Also ich habe jetzt noch keinen, es gibt ja auch schon Bücher, die schreiben, dass wir mit dem Darm denken. Ne? Ich meine, das ist jetzt gar nicht witzig, sondern es scheint so zu sein. Wir denken auch mit unserem Darm. Und dann kommen wir irgendwann an die Idee ran, dass wir irgendwann schnallen, ja, dass wir irgendwie mit der ganzen Seele leben und denken. In ein paar hundert Jahren werden uns sicher, wenn es das gibt, wenn der Herr nicht hoffentlich vorher wiedergekommen ist, aber werden wir verstehen, dass wir mit wahrscheinlich den unterschiedlichsten Körperregionen unterschiedlich denken. Vielleicht denken wir tatsächlich, so wie es in der Bibel steht, schon im Jeremia, auch mit unseren Nieren irgendwie. Da gehe ich jetzt nicht, ich will es nur mal, um den Horizont da zu öffnen, will ich das erwähnen. Aber im Grunde genommen sagt Gott, ich erforsche dein Herz, wie du denkst, wie du bist, und dann gebe ich dir die Wahrheit, je nachdem, wie du da unterwegs bist. Warum ist mir das so wichtig? Warum reite ich da so drauf rum und versuche das so einzufangen und so wichtig zu machen? Stellt euch vor, wir wären eine Gemeinde, wo jeder Einzelne mit seinem Herzen denkt. Wo wirklich jeder das immer wieder in Frage stellt, was er denkt mit seinem Herzen. Wo der innere Dialog nie ausbleibt und immer weiterführt, wir diesem Wert der Erkenntnis, diesem Wert der Wahrheit immer wieder nachjagt. Dem nachgeht, was Gott uns an Wahrheit in unser Herz geben will. Wo wir nicht stehen bleiben. Stellt euch vor, wir werden eine solche Gemeinde. Wahrheit ist dann nämlich kein Besitz. Wahrheit ist dann eher der Weg des Bleibens. Verstehst du? Wahrheit ist nicht das, was du besitzt, was du hast, was du so bekommst und dann hast, sondern die Wahrheit, ist der Weg, den du gehst mit Gott und in dem du wahrhaftig bleibst. Wenn das jeder Einzelne von uns so macht, würden wir das dann nicht automatisch als ganze Gemeinde tun? Und wenn das so wäre, würden dann nicht die Menschen hier reinkommen und würden die Wahrheit spüren? Würden sie es nicht spüren? Ich lasse mich viel zu oft von meinen Gefühlen leiten. Und hin und wieder vom Verstand. So selten, dass ich mit dem Herzen denke. Und dann sagt Gott, wenn du diese Wahrheit hast, also auf diesem Weg dich befindest und diesem Weg treu bleibst, so sagt es der Johannes, dann hast du diese Wahrheit erkannt und sie wird dich frei machen. Aber wenn das stimmt, was wir gesagt haben, dann ist ja Freiheit auch nicht mehr dieser Wunsch nach Entlastung. Der wäre dann nämlich weg. Wir definieren immer Freiheit, dass wir irgendwie entlastet werden. Von unserer Partnerschaft, unserer Ehe, dass wir frei wären, dass wir entlastet werden von unserem Arbeitgeber, dass wir entlastet werden von diesen bösen Menschen um uns herum, von allen möglichen Dingen wünschen wir uns, dass wir entlastet würden. Aber das kann es dann nicht mehr sein. Freiheit wäre dann die innere Übereinstimmung. Freiheit ist, wenn du innerlich mit dem, was du wirklich glaubst, auch wirklich übereinstimmst. Ja? Freiheit ist keine Entlastung. Freiheit ist die innere Übereinstimmung. Dass ich nicht dem mit meinem Tun und mit meinem Handeln, mit dem, was ich sage, uneins bin von dem, was ich wirklich glaube und dem, was Gott in mich hineingelegt hat. Freiheit ist die komplette innere Übereinstimmung. Anders kann das, was Gott sagt, nicht hinhauen. Weil nur Gott in sich ist wahr und wahrhaftig. Und deshalb kannst du diese Wahrheit auch nur von Gott bekommen. Also stell dir vor, die Menschen kommen hier rein. Dann wollen sie einen wahrhaftigen Menschen vor sich finden. Und wenn dann viele davon da wären, die das bewusst tun wollen und sagen, ja, es stimmt überein gerade. Weißt du, damit es nicht zu platt ist am Ende, will ich da das auch noch öffnen in der Hinsicht, dass ich sage, es bleibt eben dieser Weg. Es ist nie ganz erfüllt und wir werden immer da auf dem Weg bleiben müssen. Und es ist immer auch irgendwie ein Ritt auf der Rasierklinge, so sage ich es gern. Weil es natürlich nicht einfach ist. Aber es ist diese Idee zu verstehen, was Gott sagt, wenn er dir Freiheit schenken will. dann ist das nicht die Entlastung von den Dingen, die du dir gerade wünschst, sondern Freiheit schenkt dir Gott dann, wenn du innerlich übereinstimmst mit deinen Werten. Dann entsteht Freiheit in dir. Ein Frieden, der bleibt und dein Herz heilt. Lass uns drum beten. Herr Jesus, ich bin mir sicher, dass wir das gar nicht verstehen. Wir können das alles nicht verstehen, wie das zusammenhängt, und es übersteigt einfach unser Denken. Wer bist du? Woher kommst du? Wo warst du? Vor allem, vor all dem, was wahr ist und was wahr bleibt und was wir für das halten. Großer Gott, und Heiliger Geist, deshalb bitten wir dich jetzt, dass du bei uns bist und dass du in uns bist und dass du uns führst in deine Wahrheit. Dass dieser Dialog in uns mit dir nie aufhört. Dass wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit leben und dass du uns da hineinführst. Großer Gott, wir wünschen uns deinen Frieden. Diesen Frieden, der bleibt, und wir wollen den Menschen von dieser Wahrheit, von diesem Frieden und dieser Freiheit, die sich daraus ergibt, wollen wir den Menschen erzählen, weil wir es erfahren und weil wir es leben. Lass uns darin nicht müde werden, Herr. Lass uns treu bleiben. Hilf uns dabei. Aber das wollen wir jetzt, und wir wollen hier in diesem Moment uns einmal neu entscheiden dafür. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du bei jedem Einzelnen jetzt hier in diesem Moment bist und jeder den Mut aufbringt, da einen neuen Schritt zu machen und wieder bereit ist, anzufangen. Toll, dass du uns diese Möglichkeit geschenkt hast, Herr, als Menschen, dass wir anfangen dürfen. Und jetzt wollen wir anfangen, uns in deine Wahrheit zu begeben. Und Herr, wenn am Mittwoch Menschen hierher kommen. Großer Gott, wir können da gar nichts leisten. Heiliger Geist, ohne dich wird das eine nette Veranstaltung. Aber vielleicht kannst du uns ein wenig führen in den nächsten Tagen, damit wir auch ein wenig dich hierher tragen. Weil du in uns bist und jeder Einzelne von uns dich ein Stück weit mit hierher bringt, damit du den Menschen begegnen kannst. Herr, du wünschst dir das. Das wissen wir. Herr, führe uns in deine Wahrheit. Und führe uns in deine Freiheit, damit wir sie den Menschen weitergeben können. Damit das, was am Mittwoch passiert, auch wenn es zwecklos ist, deinen Sinn erhält und du etwas daraus machst, das größer ist als wir.